Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todesnacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Diese Zeilen hat der Pfarrer Johann Christoph Blumhardt geschrieben, ein ganz gewaltiges Lied auf den Sieg Jesu über alle Not, über alles Leid, über die Mächte des Satans, einfach über alles. Jede Strophe endet mit diesem Siegesruf, ja, Jesus siegt. Und doch sieht es oft anders aus, oder? Vielleicht schaust du auf dein Leben und du siehst da Chaos, du siehst manches Leid, vielleicht sogar schweres Leid, Nöte und du denkst dir, wo ist denn der Sieg? Oder du schaust auf diese Welt und du siehst Weltmächte, die miteinander kämpfen, Weltmächte, die groß werden, neue Mächte, die sich aufschwingen, China. Schaust nach Russland, schaust in die USA und du siehst, wie sie miteinander kämpfen. Du siehst den Krieg in der Ukraine, du fragst dich, was wird da noch draus? Wird es ein neuer großer Krieg, der da kommt? Vielleicht denkst du als Christ auch, wie wird das nochmal in Deutschland für uns, die wir zu Jesus gehören? Kommt da nochmal eine echte Verfolgung, eine echte Bedrängnis, die wir als Christen erleben müssen? Und ich meine nicht, dass ein paar Leute Witze über uns machen, wie das heute im Fernsehen, in der Heute-Show oder sonst wo, dass man sich mal lustig macht über uns, dass man uns mal so ein bisschen ausgrenzt, ein bisschen mobbt, sondern eine handfeste Bedrängnis. So wie das Christen in diesen Tagen in anderen Ländern erleben auf dieser Welt, ganz schlimm verfolgt werden, bedrängt werden, ausgegrenzt werden, ins Gefängnis geworfen werden, geschlagen werden und noch schlimmer. Und wir wissen, es ist nicht immer so wie bei Daniel, oder? Es ist nicht immer so, dass die Christen dann aus dem Feuerofen gerettet werden oder dass sie aus der Löwengrube rausgeholt werden, sondern manche sterben für ihren Glauben. In den Gefängnissen, in den Arbeitslagern in Nordkorea. Wir haben Geschwister in dieser Gemeinde, die saßen im Gefängnis im Iran ein, weil Jesus ihr Herr ist. Viele andere tun das immer noch. Wo ist da der Sieg? Kommen wir heute zu Daniel 7 und dieses Kapitel, das gibt uns eine Herausforderung und es gibt uns eine große Ermutigung. Es gibt uns die Herausforderung mit, dass Gottes Volk in dieser Welt noch Bedrängnis erlebt, noch Not erlebt, noch Leid erlebt. Es gibt uns aber auch diese große Ermutigung. Gott gibt uns durch sein Wort diese große Ermutigung. Er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Immer. Das war immer so, das ist jetzt, heute an diesem Tag so und es wird in Ewigkeit so sein. Der Herr regiert. Und dieses Kapitel, das ermutigt uns, das tröstet uns und es gibt uns diese Zusage, die wir auch an anderen Stellen in der Bibel finden, aber hier ganz besonders für Christen, für die, die zu Gottes Volk gehören, gibt es immer, immer ein Happy End. Bevor wir in dieses Kapitel reingehen, möchte ich noch ein paar kurze Vorbemerkungen machen. Dieses Buch Daniel, das ändert sich jetzt. Wir haben bisher diese Geschichten gehört von Daniel und von seinen Freunden. Das sind spannende Geschichtsberichte. Das sind Berichte, die wir auch schon, viele von uns schon in der Jungschau und im Kindergottesdienst gehört haben. Wir haben das da uns ausgemalt, wir haben Bilder gemalt und so weiter. Das ist sehr, sehr anschaulich. Da können wir uns gut reinversetzen. Jetzt ändert sich die Textgattung in dem Buch Daniel von diesen Geschichtsberichten hin zu einer anderen Literaturform. Das ist die sogenannte Apokalyptik, benannt nach dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Das heißt Apokalyptik, Offenbarung. Es sind Dinge, die Gott seinem Volk zeigt. Daniel zeigt, uns zeigt darüber, wie diese Welt sich entwickelt. Es ist ein Blick eigentlich hinter den Vorhang, hinter den geistlichen Kampf, der tobt. Und ein Blick auch über die ganze Geschichte bis hin zur Endzeit. Es sind ganz große Linien, die uns da gezeigt werden. Und wir bekommen so einen Blick dafür, für das Chaos, für das Leid, für die Not in dieser Welt. Aber wir bekommen auch einen Blick dafür und den Trost, dass Gott größer ist und dass er es im Griff hat. Das zeichnet diese Literatur aus. Sie ist nicht dafür gemacht, um uns in Angst und Panik zu versetzen als Gläubige, sondern sie ist dazu gemacht, uns zu trösten und uns zu ermutigen. Auch wenn da vieles drin ist, was uns erstmal erschüttern kann, und wir sehen das gleich bei Daniel, ihn hat es auch erschüttert, zu sehen, was auch an Leid noch auf das Volk Gottes zukommt. Noch eine zweite Vorbemerkung. Es gibt eine besondere Schwierigkeit mit diesen Offenbarungstexten. Die sind voll von Bildern, voll von Zahlen, von Symbolen. Die sind schwer zu verstehen. Die muss man interpretieren, die muss man auslegen. Das kann man nicht alles einfach so wortwörtlich nehmen. Also wir lesen gleich von Tieren, dass jetzt echte Bestien, Tiere irgendwo aus dem Meer aufsteigen. Wir müssen das deuten, wir müssen es auslegen. Und manchmal geben uns diese Texte eine Hilfe. Und auch das sehen wir in Daniel 7, dass uns auch ein Stück weit erklärt wird, was es mit diesen Bildern auf sich hat. Aber viel wird auch nicht im Detail erklärt. Und vieles bleibt auch ein Stück weit rätselhaft oder sehr rätselhaft. Und ich möchte es vorneweg gleich sagen, wir lesen hier gleich Dinge, ich habe nicht alles verstanden. Noch nicht. In der Ewigkeit vor Gottes Thron werden wir es wahrscheinlich alles verstehen, aber noch ist es nicht so weit. Und ich sage euch das ganz offen, es gibt Leute, die nehmen diese Texte und die können dir im Detail sagen, was jetzt welcher Teil in der Weltgeschichte ist und wo wir ganz genau stehen heute. Und ich sage, kann sein, aber ich würde uns alle dazu ermutigen, da vorsichtig zu sein. Und wir haben so viele Beispiele aus der Geschichte, auch der christlichen Geschichte, wo Menschen furchtbar schief lagen mit ihrer Auslegung, wo sie zu detailliert diese Visionen ausgelegt haben, und es führt uns in den Wald, es hilft nichts, davon bin ich überzeugt. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir die großen Linien in dieser Vision alle verstehen können, was Gott uns hier zeigen will. Das große, die große Aussage, das große Bild ist klar. Und ich möchte darum beten, dass der Herr uns das heute deutlich macht und seine Wahrheit ins Herz schreibt. Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, auch diese apokalyptischen Texte, die uns so ein großes Bild geben von der Wirklichkeit hinter der sichtbaren Welt, die uns den Kampf zeigen, der tobt, die uns aber auch zeigen, du regierst, du hast alles in deiner Hand, du bist der Herr, der die Geschichte schreibt. Und wir wollen das erbitten für uns, dass du dein Wort in unsere Herzen schreibst und dass wir es tiefer verstehen, dass es uns vorbereitet, auch auf das, was noch kommt, aber dass es uns auch tröstet und ermutigt zu sehen, du bist der Herr, du regierst. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. So, und jetzt möchte ich mit uns in Daniel 7 reingehen. Ich möchte Abschnitt für Abschnitt das mit uns anschauen, weil es wieder ein langer Text ist. Ich fange an mit den ersten 8 Versen. Im ersten Jahr Belsatzars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und wir sehen da schon, es ändert sich was. Wir gehen jetzt in der Geschichte nicht mehr weiter, weil der Belsatzar, den haben wir in Daniel 5 gesehen. Und er ist dann getötet worden für seinen Hochmut, für seinen Stolz. Und dann ging es ja weiter, dann kam Darius, aber jetzt gehen wir in der Geschichte zurück. Er berichtet uns von einer Vision, die er hatte, als Belsatzar an die Macht kam. Und er schrieb den Traum auf, Daniel schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte 4 Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Geheimnisvolle Vision, eine schreckliche Vision, die David hier hat, eine Schau im Traum, aber es ist mehr als ein Traum, es ist ein Einblick, den Gott selber ihm gibt, das wird hier sehr deutlich. Und Daniel sieht hier etwas davon, wie die Geschichte sich entwickelt. Bekommt diese Vision und Gott will ihn mit dieser Vision vorbereiten, sein Volk darauf vorbereiten, dass nach den Babyloniern andere Mächte kommen werden, dass diese babylonische Herrschaft über sein Volk nicht die letzte Fremdherrschaft sein wird. Erstmal eine ganz, ganz schwierige Perspektive. Die Vision, die Daniel hier hat, die ähnelt dem Traum, den wir schon vor ein paar Wochen angeschaut haben in Daniel 2, wo der König Nebukadnezar geträumt hat von diesem Standbild. Und da haben wir gesehen, das stand für verschiedene Reiche, die aufeinander folgen, angefangen mit diesem goldenen Kopf, der für Babylon selbst stand. Und die Tiere hier, die Daniel sieht, die stehen ebenfalls für 4 Königreiche, für 4 Könige. Das sehen wir, wenn wir ein bisschen weitergehen in dem Text. Wir schauen uns nachher das noch genauer an, aber schon greife ich kurz vor. Wir sehen in Vers 17, dass Daniel eben jemand fragt, was bedeutet denn das? Auch das tut er in diesem Traum. Er fragt jemand, was heißt das? Und ein Engel, jemand, der dort steht, der erzählt ihm, diese 4 großen Tiere sind 4 Königreiche, die auf Erden kommen werden. Da müssen wir also nicht Rätsel raten, das ist schon mal gut. Es ist immer hilfreich, wenn in einem Gleichnis oder in so einer Vision uns schon mal so eine Erklärung gegeben wird. Wofür, was heißt denn das jetzt? Aber die schwierige Frage ist, welche Reiche sind jetzt gemeint? Die Ausleger streiten sich und es gibt unterschiedliche Auslegungen. Ich sage euch nicht mit letzter Sicherheit, dass die ich euch präsentiere, stimmt. Aber ich denke, dass viel dafür spricht, dass es ist wie in diesem Traum in Daniel 2. Und ich habe das da schon gesagt und ich wiederhole das hier nochmal. Ich denke, es steht für 4 Reiche, die aufeinander folgten, 4 große Weltreiche. Das erste, das ist noch einfach, mit dem ging es los, mit Babylon. Das ist in dieser Zeit der goldene Kopf. Hier ein Löwe mit Flügeln. Und wenn man Ausgrabungen anschaut aus dieser Zeit, man hat in Ausgrabungen das gefunden, dass dieser Löwe in Babylon, auch mit diesen Flügeln, dass das ein Herrschaftszeichen war in diesem Reich. Macht absolut Sinn, diesen Löwen mit Babylon gleichzusetzen, mit diesem Reich. Es wird auch in der Bibel, in den Propheten, an anderen Stellen Nebukadnezar mit einem Löwen verglichen, dieses Reich auch mit einem Adler verglichen. Ist dann die Frage, was heißt es, dass dieser Löwe aufgestellt wird, dass ihm die Flügel weggenommen werden, dass er da steht wie ein Mensch, dass er ein Herz bekommt. Es kann heißen, dass es eine Demütigung ist, dieses Reiches Babylon, das ja untergegangen ist. Es kann auch bedeuten, dass Daniel das sehen darf, wie Gott den Nebukadnezar wiederherstellt nach dieser Zeit, als er wie ein Tier Gras gefressen hat und dann erkennt er, Gott regiert, Gott ist mächtig. Und dass aus dieser Bestie, ja, dass sie wiederhergestellt wird zu einem Menschen, ist aber im Detail nicht so wichtig. Dieses erste Reich, ich glaube, das ist noch sehr klar, steht für Babylon. Und die Reiche, die dann kamen nach Babylon, die scheinen hier mit den anderen Tieren symbolisiert zu sein. Der Bär, der an der einen Seite aufgerichtet ist, das Medo-Persische Reich, was Babylon abgelöst hat und das in 2 Teile eigentlich sich zusammengesetzt hat, die Meder und die Perser. Und die Perser waren den Medern immer so ein bisschen überlegen. Das könnte das bedeuten, dass der Bär aufgerichtet ist auf einer Seite, dass er so die eine Seite höher ist. Nach den Medo-Persern kam das griechische Reich unter Alexander, ein Reich, was sich rasend schnell ausgebreitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal den Film angeschaut habt. Gibt es ja Filme über Alexander, es gibt Dokumentationen. Dieser Mann, der mit Anfang 30 da ein ganzes Weltreich sich erobert hat. Und dann ist er gestorben und sein Reich fiel an die Diadochen, an 4 Nachfolger. Dieser Panther hier hat, wenn ihr nochmal reinschaut in die Vision, Er hat 4 Köpfe. Panther, der hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte 4 Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Und auch dieses griechische Reich, es hatte keinen Bestand, es folgte das römische Reich und spricht viel dafür, dass dieses letzte Tier zumindest dieses römische Reich mit beinhaltet. Aber gleichzeitig sehen wir, das ist viel mehr. Es kann bei diesem letzten Tier nicht nur um das römische Reich gehen, es war ganz anders als die anderen Tiere. Es war größer, es war stärker, es war grausamer, es war brutaler, es hat 10 Hörner, heißt es hier, es hat eiserne Zähne, die alles zermalmen. Es hat ein Horn dann, das ihm wächst, das andere 3 Hörner ausreißt und wir sehen später, die 3 Hörner stehen für 3 Könige, das nächste Horn ist nochmal ein König. Es scheint eine neue Macht zu sein, eine Macht, die es vorher so noch nicht gab und es muss über das Römische Reich hinausweisen, denn das Römische Reich war zwar sehr stark, aber dann doch nicht so anders als die Reiche, die vorher kamen. Und wir lesen dann in Vers 15 und nochmal ganz am Ende in Vers 28, dass Daniel sehr über diese Vision erschrocken ist, dass ihn das alles zutiefst beunruhigte. Bestien, die aus dem Meer aufsteigen, ein Tier, was so schrecklich ist, dass es nur mit die eisernen Zähne beschreiben kann, das sind Szenen wie aus einem Horrorfilm. Und so ging es dem Daniel, er ist tief erschrocken, er war sehr beunruhigt. Was kommt da auf uns zu? Das können wir verstehen, oder? Sind das entsetzt? Und das wirklich Schlimme ist, es sieht so aus, dass keiner diese Tiere stoppen kann. Sie beißen um sich, sie machen alles platt, sie fressen viel Fleisch. Wenn wir in die Weltgeschichte schauen, dann sehen wir das immer und immer wieder. Reiche Nationen, die wie die Tiere über andere herfallen und sich ausbreiten. Du musst nur ein Geschichtsbuch in die Hand nehmen oder dir eine Doku anschauen. Zu allen Zeiten war das so, das Römische Reich so grausam, so brutal, die Feinde ans Kreuz geschlagen, die Menschen in den Arenen, den Tieren verfüttert, Gladiatorenkämpfe und so weiter. Aber gehen wir weiter, gehen wir ins 20. Jahrhundert, dieser ganze Schrecken der Nazizeit, diese Grausamkeit der Sowjetunion, diese Grausamkeit unter Stalin, es ist ja kaum zu beschreiben, was Menschen sich einander antun können. Und wir merken, diese Tiere sind real. Sie sind nicht nur ein Albtraum, die weisen auch nicht nur auf das Babylonische Reich und auf das Medopersische, auf das Griechische, auf das Römische Reich. Sie zeigen uns etwas über die Weltgeschichte bis in diese Tage, dass Nationen sich erheben über andere, die führen bestialische Kriege, die bringen Tod und Zerstörung und Leid und Unterdrückung. Und es kann auch uns erschüttern. Und es kann uns Angst machen. Und die Kriegsangst ist was, was wieder auch da ist in unserem Land. Und in uns kann die Frage aufkommen, wo ist Gott? Wo ist sein Sieg? Sind das alles entlitten? Ist er ohnmächtig? Sagen ja manche. Ist es ein Beweis, dass es ihn gar nicht gibt? Auch das sagen manche. Wie gut, dass diese Vision von Daniel hier nicht endet. Lesen wir weiter, er bekommt eine weitere Vision in diesem Traum, weg von diesen Bestien und er schaut in den Himmel. Ich möchte uns das lesen ab Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Im ersten Punkt haben wir gesehen, Gott lässt diese Mächte, die ihm auch feindlich gesinnt sind, die sich wie Tiere aufführen, er lässt diese gottlosen Mächte gewähren, eine Zeit lang. Hier sehen wir im zweiten Punkt, doch er regiert und er richtet sein ewiges Reich auf. Was für ein Kontrast, diese zweite Vision zur ersten. Jetzt ist Daniel nicht mehr auf der Erde, wo diese Tiere wüten, er ist im Himmel, spürt es fast in diesem Text, es wird ruhig, Throne werden aufgestellt, alles sauber, alles gut sortiert, eine gute Ordnung. Und er sieht dort einen, der ist so anders als die Bestien. Daniel bekommt nach dem Horrorfilm einen Blick geschenkt auf Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner ganzen Pracht, in seiner Macht, und er darf sehen, Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert. Er hat die Kontrolle. Während unten auf der Erde die Bestien toben, sitzt der Herr im Himmel auf dem Thron, und dieser Gott, der da auf dem Thron sitzt, der ist den Bestien in jeder Hinsicht überlegen. Das zeigen diese Bilder. Er ist ihnen in jeder Hinsicht überlegen. Das Erste, was Daniel sieht, das ist einer, der ist uralt. Und die Leute machen heute Witze über Gott und sagen, ja, das ist so ein alter, nicht mehr zurechnungsfähiger Mann mit weißem Rauschebart, der da auf dem Thron sitzt und nicht mehr richtig zählen kann und dem man am besten den Führerschein wegnimmt. Aber so ist es nicht gemeint, dass er uralt ist. Sondern es heißt, dieser Gott ist seit Ewigkeit da. Er regiert, er hat schon regiert, bevor diese Welt überhaupt gemacht war, bevor es einen einzigen Menschen gab. Hat regiert, bevor irgendwelche Nationen entstanden sind, die dann sich im Krieg gegeneinander erheben konnten. Er regiert schon immer. Und diese Bestien, diese Mächte dieser Welt, da daneben gehalten, das sind Eintagsfliegen, heute hier, morgen fort, eine ganz kurze Zeit, ihre Tage sind gezählt, aber der Herr regiert, immer, in Ewigkeit. Das Zweite, was wir sehen, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Das bedeutet, dass dieser Herrscher vollkommen rein ist, dass er gerecht ist, dass er absolut gut ist. Komplett weiße Weste. So anders als alle Herrscher dieser Welt. Und selbst wenn du die Guten nimmst, aber wenn sie mächtig sind, wenn sie mehr Macht bekommen, diese Macht, die korrumpiert sie früher oder später. Sie machen Dinge, sie überheben sich, sie werden arrogant, sie missbrauchen ihre Macht. Das siehst du immer und immer und immer wieder. Nicht dieser Herr, der auf dem Thron sitzt. Der ewige Herrscher auf dem Himmelsthron ist so anders. Er ist ein perfekter Charakter, absolut rein, vollkommen gerecht, durch und durch gut. Was für ein Trost angesichts der Bosheit der menschlichen Königreiche. Da ist einer, der regiert, ewig, und er ist absolut gut. Und er hat auch alle Macht, sich durchzusetzen. Auch das sehen wir hier. Wir sehen, dass sein Thron aus Feuerflammen ist und dass dieser Thron Räder hat aus loderndem Feuer. Auch das ist ein Bild, diese Herrschaft ist nicht beschränkt auf einen Bereich irgendwo im Himmel. Der Thron hat Räder, der ist mobil, der umspannt die ganze Erde. Das Feuer, das die Macht hat, alles zu verzehren, das ist ein gewaltiges Bild für Gottes große Macht. Und wie mächtig er ist, das sehen wir dann auch in dem Gericht, das er hält, das hier beschrieben ist in den Versen 11 und 12. Er macht diesen Bestien, er macht den Tieren den Prozess. Und es ist ein kurzer Prozess, kein langer Kampf, kein langes Ringen. Wir hören hier nochmal dieses letzte Horn, von dieser Bestie, das sich nochmal zu Wort meldet und der Herr wirft es ins Feuer. Punkt aus, gerichtet. Und auch mit den anderen Tieren ist es ganz schnell vorbei vor diesem Thron. Der Herr macht ihnen ein Ende. Er ist absolut mächtig. Und dann sieht Daniel noch was. Und was er jetzt sieht, es darf uns den Atem rauben. Es ist atemberaubend. Er sieht einen kommen. Das heißt hier, mit den Wolken des Himmels kommt einer zu diesem Thron Gottes. Eine Person wie eines Menschen Sohn, sagt er. Und Gott setzt diesen Menschensohn ein als einen König über sein Volk und es heißt hier in Vers 14, aus so vielen verschiedenen Sprachen, das heißt über alle Herrenländer sind da Menschen in diesem Volk und über die setzt er ihn als Herrn. Und er gibt ihm seine göttliche, seine unvergängliche, seine allumfassende Macht über dieses Reich aus Menschen aller Nationen. Wer ist der Menschensohn? Es ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Keinen Titel hat Jesus mehr für sich gebraucht als diesen Titel, der Menschensohn. Über 80 Mal im Neuen Testament sagt Jesus, der Menschensohn, der Menschensohn. Er zeigt ihnen, wie der Menschensohn ist, wer der Menschensohn ist, wozu der Menschensohn gekommen ist, welche Macht der Menschensohn hat. Jesus hat diesen Titel für sich gebraucht und wir haben es in der Textlesung gehört. Aus Matthäus 26, in diesem Verhör, kurz vor der Kreuzigung, wo Jesus vor dem hohen Priester steht und der hohe Priester sagt zu Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist genau die Vision aus Daniel 7, Vers 13, die Jesus hier aufgreift. Fast genau. Denn Jesus kündigt hier an, dass er mit den Wolken des Himmels wiederkommen wird und alle Menschen ihn zu sehen werden in seiner Pracht und in seiner Macht. Aber hier in Daniel 7 kommt einer mit den Wolken zum Thron Gottes. Er kommt nicht vom Thron herab, sondern er kommt mit den Wolken zum Thron Gottes. Die Bewegungsrichtung ist eine andere. Das heißt, Daniel sieht hier, Jahrhunderte bevor Jesus in diese Welt kommt, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit nicht nur auf diese Welt zurückkommen wird, das ist nicht hier der Punkt, sondern er sieht, wie der Menschensohn, wie Jesus Christus nach seiner Mission hier auf der Erde siegreich zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte und dort den Thron bestieg. Das ist das Bild, das darf Daniel sehen. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Bevor er ihnen den Auftrag gibt, macht zu Jüngern alle Völker, geht an die Enden der Welt. Er sagt ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das kommt nicht erst, das ist schon jetzt. Heute, er sitzt auf dem Thron. Daniel durfte das sehen. Er hat die Macht über alle Menschen, über jede Situation, egal wie chaotisch das Leben auch immer aussehen mag, wie bedrückend die Umstände sind. Warum ist es so wichtig, das zu wissen? Warum musste Daniel das wissen? Warum müssen wir das wissen? Weil wir es so leicht aus dem Blick verlieren. Weil es für uns so oft nicht so aussieht. Weil wir so oft blind dafür sind. Wir schauen auf das Sichtbare, wir sehen die Bestien, lass es die Völker dieser Erde sein, aber lass es auch das Chaos in deinem Leben sein. Wir sehen das Sichtbare und wir sehen nicht das Unsichtbare. Diese Wahrheit, Jesus regiert, er sitzt auf dem Thron, er hat es in der Hand, er hat alle Macht. Die Botschaft ist so wichtig. Die war wichtig für Daniel, der noch gar nicht genau begriffen hat, wer dieser Menschensohn ist, aber der doch verstanden hat, er regiert. Er hat unsere Zukunft in seiner Hand. Es war wichtig, weil Daniel eine Zeit erlebte, wo ein Herrscher abgelöst wurde, der letzte babylonische Herrscher, und die Hoffnung war, wir gehen zurück in unser Heimatland. Und es kommt der nächste Herrscher der nächsten Weltmacht und es scheint alles so weiterzugehen. Und Daniel brauchte Ermutigung. Es ist alles im Plan. Ich führe meinen Plan aus, sagt Gott ihm zu. Und wir brauchen das auch, weil die Umstände so sein können, dass es für uns aussieht, als hätte Gott es nicht mehr im Griff. Möchte ich das fragen, hast du diese Sicht auf das Unsichtbare, diese Sicht auf Gott, dass er wirklich regiert, dass er alles in seiner Hand hält, auch dein kleines Leben? Darfst du es ganz persönlich annehmen, was Daniel hier sieht für dich? Der Herr regiert. Und jetzt sehen wir im letzten Abschnitt, wozu er diese Herrschaft gebraucht, wozu der Menschensohn, wozu der Uralt ist auf dem Thron, wozu sie ihre Herrschaft gebrauchen. Sie gebrauchen sie zum Segen für Gottes Volk, zum Segen für die Heiligen. Und es ist ein herausfordernder letzter Abschnitt, denn wir sehen, es wiederholt sich und wiederholt sich, dass am Ende der Sieg kommt und der Segen. Aber wir sehen hier auch Angriffe, wir sehen hier Anfeindungen auf Gottes Volk und beides gehört zusammen. Ich lese uns den letzten Abschnitt. Ab Vers 15. Also Daniel hat das, was wir bisher angeschaut haben, gesehen und dann heißt es, ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Danach hätte ich gern Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen. Ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen. Und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderes aufkommen. Ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Und wir verstehen diesen Schrecken von Daniel, weil er eben diese Bedrohung sieht. Er sieht, wie Gottes Volk unterdrückt wird. Das heißt sogar, dass dieser letzte König den Sieg über die Heiligen erringt. Vers 21, ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. Aber lassen wir uns davon nicht blenden. Die Botschaft hier wiederholt sich wieder und wieder. Und wir sehen das in den Versen 18, 22, 27. Immer wieder heißt es, dass die Heiligen des Höchsten Gottes ewiges Reich empfangen werden. Dass am Ende sein Sieg steht. Wer sind die Heiligen des Höchsten? Nicht die Engel, wie manche Ausleger meinen. Auch nicht ein paar super fromme Daniel und seine Freunde, diese Glaubenshelden oder die Glaubenshelden unserer Tage. Nein, es sind alle, die zum Menschensohn, die zu Jesus Christus gehören. Das sind die Heiligen, die das Reich empfangen werden. Wir haben bisher viel nachgedacht über diese Tiere, über die Herrscher dieser Welt, über diese Bestien. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir alle von Natur aus nicht auf der Seite Gottes stehen. Dass wir alle diesen rebellischen Geist haben, der in den Nationen sich umso stärker noch ausdrückt. Wenn viele Rebellen gegen Gott zusammenkommen, wenn da viel Macht zusammenkommt, dann wird es immer schlimmer. Aber jeder von uns, jeder einzelne Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, hat dieses rebellische Herz gegen Gott. Und diesen rebellischen Geist, den werden wir nicht los, dieses Herz werden wir nicht los, es sei denn, dass Gott seine Macht einsetzt, um uns ein neues Herz zu geben, einen neuen Geist zu geben, der Jesus Christus lieben kann, der für ihn leben kann, der sich ihm unterordnen kann. Dass Gott dieses Wunder tut und uns in sein Reich hineinholt. Genau dazu ist Jesus gekommen, der Menschensohn. Dazu ist er gekommen. Für diese Mission hat er den Thron verlassen und ist Mensch geworden, um sein gutes, sein perfektes, sein reines Leben, seinen Status, den er hatte vor Gott, ganz ihm zu gefallen, mit ihm versöhnt zu sein, um das für eine Zeit herzuschenken, um am Kreuz von Golgatha sein Leben zu geben, um einen Feldzug zu machen, in einem ganz anderen Sinn, als es die Welt macht, um einen Feldzug zu machen, der ein einziges Leben gekostet hat, seins, um Menschen aus allen Nationen zu gewinnen für sein Volk. Dazu ist er gekommen. Sein Leben gegeben, diese heldenhafte Tat am Kreuz von Golgatha. Er hat es hergegeben und den Sieg errungen über die Mächte und Gewalten, sagt uns die Bibel, über unsere Sünde, über den Tod, über den Teufel. Durch ihn kommen wir in Gottes Reich. Ihn brauchen wir. Jesus hat sein Programm so beschrieben: Der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat uns freigekauft aus der Rebellion, freigekauft für Gott. Und wenn du ihm vertraust, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du Teil von Gottes Volk, dann bekommst du ein neues Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus. Du wirst Teil von diesem neuen Volk. Und in Daniel 7, wie auch an anderen Stellen, sehen wir, was das bedeutet. Das bedeutet Dinge, die können wir mit Worten schwer beschreiben, die können wir nicht fassen. Das heißt hier zum Ende, dass dieses Volk das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und unter dem ganzen Himmel ererben wird. Wer kann das fassen? So eine Macht, so eine Herrlichkeit, die Gottes Volk erben wird. Ich kann es nicht. Und doch ist es wahr, Gott schenkt uns mit Jesus wirklich alles. In seiner unfassbaren Liebe gibt er uns eine Zukunft, die ewig ist und die ewig gut ist. Perfekt. Deshalb ist die Frage, vertraust du ihm, vertraust du dem Menschensohn? Ist dein Bürgerrecht im Himmel? Wenn du Zweifel daran hast, wenn du nicht weißt, wie du zu Jesus stehst, dann will ich dich ermutigen, aufrufen. Gib keine Ruhe, bis du deine Antwort hast. Das ist die wichtigste Frage, die du beantworten musst. Wie stehe ich zum Menschensohn? Kennt er mich? Ist er mein Herr? Und ich sage das nicht leichtfertig und ich sage das auch nicht mit Schadenfreude, aber ich sage es, weil die Schrift es uns sagt, es entscheidet sich alles am jüngsten Tag daran. Kennt dich der Menschensohn? Ist er dein Herr? Dann ist er dein Anwalt vor Gott. Dann ist er in diesem letzten Gericht, wenn die Bücher aufgetan werden und auch unser Leben verhandelt wird, dann ist Jesus da und er sagt, ich habe bezahlt, der Mann, die Frau ist frei. Aber wenn er nicht dein Herr ist, dann ist er dein Richter, der dir dein gerechtes Urteil spricht für deine Rebellion, für dein Aufbegehren gegen Gott. Und du gehst mit den Bestien, diese gewaltige Vision, die Daniel hat, mit allen in dieses ewige Feuer, das Jesus auch immer wieder beschrieben hat. Das ist ein Schmerz für einen Pastor, das ist ein Schmerz eigentlich für jeden Christen, das zu wissen, dass es diesen Ausweg gibt. Es gibt Rettung vor diesem Gericht. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Und dass Menschen sagen, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich gehe meinen eigenen Weg. Die Einladung steht, noch ruft der Menschensohn, er ruft, komm zu mir, glaub an mich, vertrau mir. Wenn wir ihm vertrauen, dann geben uns aber diese letzten Verse auch noch eine Perspektive, die uns herausfordert. Unser Herr regiert schon und das Ende der Geschichte, es ist herrlich und es ist schon geschrieben. Und doch gibt es eine Zwischenzeit, in der lässt Gott die bösen Mächte in dieser Welt noch wüten und er lässt sie toben. Und je näher es aufs Ende zugeht, desto mehr kämpfen sie gegen Gott und sein Volk. Das legt die Vision von diesem letzten Tier nahe. Das hier, das ist anders als alle anderen und es wird beschrieben vor allem dadurch, dass es den Heiligen Gottes zusetzt, dass es sie hart bedrängt, dass es sie verfolgt, dass es rebelliert gegen Gott, dass es auch, sehen wir in Vers 25, dass es die Feiertage ändert, Gottes Gesetze ändert. Es ist das große Aufbegehren noch einmal gegen Gott und seine guten Pläne. Und Gottes Volk leidet darunter. Wie es im Detail aussieht, das sehen wir hier nicht und wir können darüber spekulieren, über die Zeitabläufe, ich habe es vorhin schon gesagt, aber dass diese Zeit kommt, das ist ganz klar und Jesus hat das auch gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen und in seinen Endzeitreden spricht er von einer Zeit der besonderen Bedrängnis für die, die zu ihm gehören. Und wir sehen es dann in den Briefen immer wieder, dass diese Zeit beschrieben wird. Wir sehen es in der Offenbarung, dass es einen Kampf gibt, einen kosmischen Kampf zwischen denen, die zu Gott gehören und den Feinden Gottes. Das heißt, Gottes Volk wird verachtet, es wird bedroht und es wird verfolgt. Und wir sehen etwas davon in dieser Welt. Wir sehen es, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, im Römischen Reich, diese schlimme Christenverfolgung. Aber jetzt in diesen Tagen, wir sehen es in dieser Form nicht in Deutschland, aber wir schauen in andere Länder und wir sind entsetzt. Wir sehen es in Nordkorea, wo ganze Familien gepackt werden und in die Arbeitslager gebracht werden. Ich habe gestern bei IDEA gelesen von der Christenverfolgung in Eritrea, wo in den letzten 12 Monaten über 200 Menschen verhaftet wurden, weil sie zu Jesus Christus gehören, in die Gefängnisse geworfen wurden und da waren kleine Kinder dabei. Wir sehen es in Somalia, wir sehen es in Afghanistan. Auf dieser Welt wird Gottes Volk hart bedrängt. Es bricht dir das Herz, das zu hören und das zu lesen, wie sie in die Gefängnisse geworfen werden, wie Frauen vergewaltigt werden, wie Menschen ihr ganzer Besitz weggenommen wird, wie sie über Jahre in die Arbeitslager geschickt werden, wie sie getötet werden. Einzig und allein, weil Jesus ihr Herr ist. Die Frage für uns ist aber, rechnest du damit, dass sowas auch bei uns kommen kann, dass es wiederkommen kann? Sind diesen friedlichen Zeiten für viele Christen, für viele von uns eigentlich undenkbar. Wir können uns eigentlich, die meisten von uns, keinen Krieg vorstellen. Wir können uns auch keine Christenverfolgung vorstellen, dass sowas kommt in unserem Land. Nicht wirklich. Pfarrer Theo Lehmann hat in der DDR manches davon erlebt, was es heißt, für den Glauben bedroht, eingeschüchtert, schikaniert, auch sanktioniert zu werden. Und Theo Lehmann hat vor ein paar Jahren gesagt, über diese Zeit, in der wir leben, hat sie beschrieben als eine Atempause. Und er sagt, ich zitiere ihn, wir sollten diese Atempause benutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sorry seine Wortwahl, Zeiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind Bibelfeste und notfalls auch feuerfeste, KZ-fähige Christen. Das hat er sehr drastisch formuliert. Aber wenn wir von diesem vierten Tier hier lesen, dann merken wir, was es Gottes Volk antut, ist brutal. Es ist dramatisch, es ist richtig schlimm. Wie bereiten wir uns vor auf so eine Zeit? Ich glaube, das eine ist, dass wir uns bewusst machen, es ist jetzt schon Realität und ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir einfach wegschauen und sagen, na Gott sei Dank ist das nicht bei uns, sondern es ist jetzt die Realität unserer Geschwister in anderen Ländern und auch wenn wir nicht so bedroht werden, so können wir doch an ihre Seite kommen im Gebet Und das ist das, was sie sich auch oft am meisten wünschen, dass sie sagen, betet für uns, dass wir ausharren in aller Bedrängnis und dass wir ein Licht sein dürfen. Dass wir uns bewusst machen, es ist noch die Realität in dieser Welt. Daniel bekommt diese Visionen von harter Bedrängnis. Gott will ihn vorbereiten, dass es nicht leicht wird, dass es ein schwieriger Weg wird für Gottes Volk. Und gleichzeitig brauchen wir viel mehr als das und wir dürfen uns nicht verlieren in irgendwelchen Horrorszenarien. Man kann ja dann auch nur noch diese Berichte lesen von der verfolgten Kirche und sich das vor Augen halten, wie schlimm das alles ist und Albträume kriegen. Na, hoffentlich kommt das nicht bei uns. Es ist wichtig, dass wir diesen zweiten Schritt gehen und den Blick heben über das Sichtbare hin zum Unsichtbaren, hin zum Thron Gottes, auf dem er sitzt, auf dem der Menschensohn sitzt. Jesus Christus regiert. Er hat's in der Hand. Und dieser Jesus gibt uns ein Versprechen, seinen Jüngern und uns heute, allen Christen, die zu ihm gehören. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns beten. Und Herr Jesus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen als unseren Retter, dass du gekommen bist als Mensch in diese Welt, um uns zu befreien aus unserer Rebellion und uns zu deinem Volk hinzuzufügen. Und dass wir dich auch kennen dürfen als den, der auf dem Thron sitzt, der regiert über diese ganze Welt. Herr, das gibt Sicherheit, die die Welt nicht kennt. Es gibt einen Trost, es gibt eine Hoffnung, es gibt Mut. Aber Herr, du weißt auch, wo wir gefangen sind im Schauen auf das Sichtbare und wo wir so große Sorgen haben, wie das noch alles wird. Und so möchte ich beten für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, in all deiner Größe, in deiner ewigen Macht, in deiner Güte, in deiner Liebe und zu sehen, dass wir bei dir wirklich sicher sind. Herr, stärk du uns den Glauben, bereite du uns vor auf alles, was kommt, zu deiner Ehre. Amen.